Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Heike Franke aus Berlin. Heike ist Romanautorin und Mitglied im Apollo-Chor der Staatsoper Unter den Linden. In ihren Geschichten verarbeitet sie Begegnungen mit interessanten Menschen, ihre Reise- und Abenteuerlust und die Liebe zur Oper. Heikes Weg zur Schriftstellerin war durchaus steinig. Mehrere Verlage lehnten sie zunächst ab. Wie sie es geschafft hat, sich nicht entmutigen zu lassen und was Bungee-Jumping mit ihrer Kunst zu tun hat, unter anderem darüber sprechen wir im Backstage-Podcast.
Hallo Heike!
Ja, hallo Leni. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr. Du bist in Berlin geboren und lebst auch heute wieder in Berlin. Wie ist das? Magst du Berlin?
Jein. Ja, doch. Oh. Ich mag es schon. Ich mag das, ich mag das kulturelle Angebot sehr, was so eine Großstadt wie Berlin eben auch bietet, ne? Und ich mag auch diese Offenheit und das Bunte und das Lebendige und das Vielfältige. Aber manchmal können einem eben auch so Dinge auf den Keks gehen, so wie zu viele Touristen zum Beispiel.
Oh, zu vollgestopfte U-Bahnen.
Ja. Ja, das gar nicht mal so, aber Touristen, die dann völlig orientierungslos durch die Gegend schlendern und wenn man es selber eilig hat, dann kann es schon mal kompliziert werden.
Ja, die gibt's hier bei mir allerdings auch, weil meine Stadt ist dafür bekannt, um diese Jahreszeit die Mandelblüte zu haben. Also Wir haben sehr viele Mandelbäume, die dann anfangen zu blühen. Und dann kommen die ganzen, wie du sagst, Touristen mit dicken Fotoapparaten und die stehen dann da in der Gegend rum und machen Fotos von diesen Mandelblüten.
Super.
Und wenn man halt selber das jeden Tag sieht und denkt, ja, ein Baum.
Genau.
Und man hat's eilig, ja, dann stört das, das stimmt. Du hast Politikwissenschaften, glaube ich, studiert, ne?
Ja, genau.
Wann kam denn für dich diese, ich sag mal, die Kunst dazu? Also war das was nebenher immer da war, dass du schon immer geschrieben hast, dass du schon immer gesungen hast oder kam das erst später dazu?
Die Kunst war tatsächlich als erstes da. Also ich habe schon, bevor ich schreiben konnte zum Beispiel, also als kleines Kind habe ich den Freundinnen und Freunden in der Straße irgendwie Geschichten erzählt. Daran kann ich mich kaum erinnern, aber meine Mutter hat das mal erzählt, dass ich immer ja Personen erfunden habe und Geschichten erfunden habe und damit alle anderen Kinder irgendwie entertained habe sozusagen. Und als ich dann schreiben und lesen gelernt habe, bin ich ganz früh immer schon in die Bibliothek gegangen und habe ganz viele Bücher gelesen und ausgeliehen und hatte ein großes Interesse daran. Und gesungen habe ich auch immer. Also unsere Familie ist auch sehr musikalisch gewesen. Also sowohl mein Vater als auch meine Mutter, aber und in alle Richtungen, also von Jazz über Rock, Popmusik bis eben Klassik. Und das war immer so ein Teil des Lebens irgendwie. Von daher, das war eigentlich immer da. Die Politikwissenschaften, die kamen viel später.
Aber dass das dann auch mal irgendwie beruflich was sein könnte mit der Kunst, das war noch nicht so klar gewesen.
Also ich hätte schon als junges kleines Mädchen immer gerne gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was willst du denn mal werden, Schriftstellerin hätte ich gerne gesagt, habe ich mich aber gar nicht getraut, weil ich immer gedacht habe, das ist ja kein Beruf, ne? Also so, das kann man ja gar nicht lernen. Also damals, heute gibt's irgendwann gab's an der Uni Leipzig dann ja mal diesen den ersten Studiengang kreatives Schreiben, aber früher gab es sowas ja überhaupt nicht. Also von daher, das war so, wie wird man Schriftsteller? Ja, keine Ahnung, ne? Also so gibt's eigentlich nicht als Beruf. Und singen wollte ich eigentlich noch viel lieber. Also ich wollte wirklich super gerne Opernsängerin werden und bin auch so mit 16 neben der Schule arbeiten gegangen, um mir Musikunterricht, also Gesangsunterricht finanzieren zu können. Und musste dann aber feststellen, dass man damals um die Aufnahmeprüfung zu bestehen, für Gesang hätte man Klavier im Zweitfach bestehen müssen. Und ich kann bis heute nicht Klavier spielen. Also von daher, dieser Traum ist dann einfach gestorben. Ich habe dann aber immer mit einer Band auch Musik gemacht und lange Zeit, also mehr dann so in die soulige Richtung und in die Rock-Richtung und habe damit auch mein Studium zum Teil finanziert. Und hatte eine mit einer Freundin zusammen eine Band und wir haben auch Songs selber geschrieben und so. Also das ist dann irgendwann nur so ein bisschen, als ich dann arbeiten gegangen bin, dann hatte ich einfach keine Zeit mehr dafür lange. Und dann geht das so unter. Und geschrieben habe ich aber auch immer. Ja, trotzdem. Also, aber natürlich unveröffentlicht ganz lange, wie das allen so geht. Ne? Man muss viel schreiben und viele Kurse. Dann gab es irgendwann Creative Writing Kurse, die ich besucht habe, viel, viel später erst. Und dann muss man wirklich viel in der Schublade haben, ehe man dann mal einen Agenten findet, der sagt, doch, ich glaube, das könnte was werden. Und ihr dann auch noch einen Verlag sagt, ja, das machen wir jetzt mal. Langer Weg.
Ja, das wollte ich gerade fragen, genau, weil auf deiner Webseite steht auch, dass dein erster Roman, den hast du halt selbst veröffentlicht, Selbstpublishing, weil es zu viele Absagen von Verlagen gab.
Ja.
Das ist ja auch blöd.
Also es gibt, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch eine Riesenhürde, weil ich denke oft, wie habe ich das gemacht, dabei zu bleiben, weil man kassiert so viele Absagen, das kann einen ja auch komplett entmutigen, ehrlich gesagt, ja. Also
ja, natürlich.
Irgendwie, dass ich trotzdem immer weitergeschrieben habe und das ist, glaube ich, einfach aus diesem, ich muss das halt schreiben. Also so, wenn mir eine Geschichte einfällt, wenn mir Personen einfallen, dann muss ich das halt schreiben. Und irgendwie, so habe ich irgendwie immer weitergemacht. Und und irgendwann habe ich halt auch gedacht, ja, jetzt hast du so viel geschrieben, wenn es keiner will, dann versuchst du es jetzt eben mal auf diesem Self-Publishing, auf dieser Ebene. Und weil da hatte ich dann auch noch, das ist ja noch lange her und ich hatte keine Ahnung, kann man damit Geld verdienen oder nicht oder wie auch immer. Das war wie so ein Versuchsballon halt damals.
Wenn man so eine Absage von einem Verlag bekommt, steht da dann drin, warum? Oder steht da nur, nee, tut mir leid?
Da steht gar nicht drin, warum oder so. Also damals musste man schon viel Glück haben. Und oft ist es tatsächlich auch so, dass man gar nichts hört. Ja, also ich meine, die Anfänge waren ja bei mir noch, dass man wirklich Papier ausdruckt stapelweise und irgendwo hinschickt. Ne? Und irgendwann war dann schon klar, selber beim Verlag hat man eigentlich keine Chance. Das war dann wirklich schon so, dass einem jeder, der sich ein bisschen auskannte, gesagt hat, du brauchst einen Agenten, eine Agentin, weil Verlage kriegen so viel Angebote. Das kam dann natürlich so mit der E-Mail und so, ne, dass dann schickt jeder alles hin, kostet ja kein Geld und die lesen halt und die haben dann irgendwann auch, also ich habe dann gehört, die würden gar nicht reinlesen, wenn es nicht über einen Agenten kommt, weil so viel schlechte Qualität kommt. Und die haben einfach auch gar keine Zeit, das alles zu lesen. Und dann habe ich mich halt auf die Suche nach einem Agenten oder einer Agentin gemacht. Und das ist eben auch nicht wirklich einfach. Also da muss man auch erstmal jemanden überzeugen, dass das was werden könnte. Ne?
Ja, ist ja auch ein finanzielles Risiko. Also
für die, ja,
die Agentin muss ja auch bezahlt werden, ja, genau. Ja, ja.
Die nehmen ja erst vom Erfolg Geld, ne? Also da hast du ja immer einen Vertrag, wo es dann heißt, also sie verdienen dann an all deinen Einnahmen mit, aber solange sie dich nur anbieten und kein Verlag dich einkauft, ja, verdienen dann natürlich kein Geld an dem, was sie da machen. Ne? Und selbst wenn dich dann ein Verlag kauft, ist ja noch keine Erfolgsgarantie, dass dann mit dem Buch wirklich Geld verdient wird. Also unter Umständen hat der Agent dann ein paar Euros eben an so einem Garantiehonorar, was auch für Anfänger total gering ist, mal verdient, aber dann kommt kaum noch was nach. Ne? Also ist schon hart.
Wie ist das dann, wenn man sagt, okay, ich veröffentliche dieses Buch jetzt einfach selbst? Was macht man dann?
Ich habe dann tatsächlich selber mir jemanden, also so freiberuflichen Lektorin gesucht, die es auf jeden Fall schon mal auf Rechtschreibfehler, Tippfehler, die man so macht, das ganze Zeug tatsächlich durchliest und korrigiert, ne? Ich habe mir jemand gesucht, der ein Cover-Design macht. Da hatte ich damals einfach super Glück, weil meine eine meiner Nichten zu dem Zeitpunkt schon Design studiert hat und auch in so einem kleinen Agentur ein Praktikum gemacht hat, wo sie ausgerechnet Buchcover gemacht hat. Und die hat dann für mich für ganz schmales Taschengeld sozusagen dieses Cover-Design gemacht. Ja, und dann bin ich halt wirklich, dann habe ich mich informiert über, es gibt ja so viele Angebote, also Books on Demand und was nicht noch alles, ne? Und ich habe es dann aber tatsächlich wirklich nur über dieses Kindle Direct Publishing gemacht, weil ich auch gedacht habe, ich will auch nicht noch irgendwie Geld investieren müssen, also und diese Situation haben, ja. Und ich will eigentlich, wenn ich das schon als Self-Publisher mache, auch nicht, dass dann da noch einer, weiß ich was, dran mitverdient. Und Books on Demand und so, die kriegen natürlich immer irgendwelche Tantieme, ne? Und dann habe ich das halt so gemacht.
Und wie war das dann? Weil man muss ja sagen, inzwischen, wenn ich mich nicht verzählt habe, hast du ja 7 Bücher veröffentlicht. Das heißt, es ist ja irgendwie, hat es ja funktioniert.
Ja, mit viel Durchhaltevermögen. Also ich habe dann ein paar Jahre, nachdem ich das als Self-Publisher gemacht habe, hat dann tatsächlich als erstes damals, hatte ich dann eine Agentin, mit der das ganz gut funktioniert hat, und die hat dann die Bourgogne da beim Aufbauverlag unterbringen können. Und damit war es dann das erste Mal bei einem richtigen Verlag eben was veröffentlicht. Und das ist dann schon auch hilfreich, wenn man dann weiter versucht, irgendwo weiter unterzukommen, ne? Aber das ist relativ gefloppt, wie das so ist. Und hatte diverse Gründe. Also das ist ja auch gar kein Geheimnis. Ich war da nicht glücklich. Der Titel, ich hatte keinen Einfluss auf Titel und Cover. Wie das so ist bei großen Publikumsverlagen. Die kaufen das Manuskript und dann machen sie damit ihr Ding, ne? Und ich habe sofort gesagt, dieser Titel passt nicht zum Buch, da erwarten die Leute was anderes. Das Cover fand ich schrecklich und es hat eben auch nicht funktioniert. Und ich fand dann auch das Umgehen, was der Aufbauverlag da so mit mir als junge Autorin an den Tag gelegt hat, ehrlich gesagt, wirklich nicht toll. Also gar nicht darauf zu hören, wenn ich sage, das glaube ich nicht, dass das funktionieren kann, ne? Sondern zu sagen, oh ja, wir wissen hier schon Bescheid und ne? Und das war nicht so schön. Von daher stand ich dann danach auch erstmal wieder so ohne was da. Dann musste ich wieder gucken, wie finde ich jetzt jemand, der weiter an mich glaubt.
Ja.
Auf der Verlagsseite. Also es ist ein hartes Brot, muss ich sagen.
Ja, tatsächlich, ja. Also sich davon halt auch einfach nicht entmutigen zu lassen, sondern selber dran zu glauben, dass das, was man da schafft, gut sein kann für andere, ja.
Ich glaube, das Hilfreiche ist bei mir zumindest gewesen, dass ich immer, wenn ich an dem Punkt war, dass ich ein fertiges Manuskript also in dieser Angebotsrunde war, dann war ich selber schon wieder dabei, was ganz anderes zu schreiben. Und das heißt, ich war mit dem, was ich da gerade anbiete, irgendwie schon fertig. Und dann tun diese Ablehnungen nicht ganz so weh. Und man gewöhnt sich auch irgendwie ein Stück weit dran. Und ich habe dann oft auch ehrlich gesagt gedacht, ich habe dann irgendwann auch verstanden, man darf es gar nicht als Wert sehen, ob man veröffentlicht wird oder nicht, weil es ist von so vielen Faktoren abhängig und Verlage gehen nach so bestimmten Sachen. Die haben da eine Vorstellung, das und das Thema läuft jetzt und diese Stilrichtung läuft jetzt und solche Autoren brauchen wir jetzt. Und wenn du da gerade nicht reinpasst, dann bedeutet das nicht, wenn sie es ablehnen, dass dein Buch schlecht ist. Und das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen halten, dass man vielleicht gerade einfach irgendeinen Zeitgeist nicht trifft oder was auch immer, ne?
Lass uns mal über dein neuestes Buch sprechen, was ich sehr gerne gelesen hätte, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Aber wir haben, glaube ich, erst vor einer Woche oder so das erste Mal miteinander geschrieben. Das ging jetzt alles ziemlich schnell.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt nur in eine kleine Leseprobe reingucken können. Es heißt Der Klang von Mut und ist veröffentlicht bei Tinte und Feder, also diesmal beim Verlag. Genau.
Wo ich schon länger bin.
Ja, schön. Und erzähl gerne mal, was ist das für ein Buch? Worum geht's da? Wie ist das entstanden?
Ah, das ist tatsächlich ein Buch, was über einen sehr langen Zeitraum entstanden ist. Also es spielt 2014. Das ist der Zeitpunkt, wo wir hier in Berlin das Jubiläum des Mauerfalls gefeiert haben mit dieser wunderschönen Lichtgrenze und vielen Veranstaltungen. Und das war wirklich sehr schön. Und ich bin damals selber 2014 diese Lichtgrenze abgeschritten und habe da eigentlich immer schon gedacht, Mensch, das wäre irgendwie, irgendwann musst du mal was drüber schreiben, über dieses Jahr, über diese spezielle Zeit in Berlin. Mhm. Und als ich dann später eben selber, und das Thema Oper ist für mich auch eins, was immer ein interessantes Thema ist, und als ich dann selber irgendwann im Apollo-Chor der Staatsoper aufgenommen worden bin, und dann kam das immer mehr so zueinander, dass ich dachte, Mensch, diese Mauerfallgeschichte damals und was wäre gewesen, wenn eben nicht nur die Staatskapelle am Brandenburger Tor gespielt hätte unter Barenbäumen, was wäre gewesen, wenn jemand eine moderne Oper über diesen Mauerfall geschrieben hätte, also wirklich eine Komposition, und das wäre uraufgeführt. Und also so ist diese Idee bei mir sozusagen entstanden, und dann habe ich über einen sehr langen Zeitraum dieses Buch geschrieben, also weil ich habe viel recherchiert, ne? Also es kam mir dann, ich hätte es nicht schreiben können, würde ich nicht selber in der Staatsoper ein- und ausgehen, weil ich eben jeden Winkel dort kenne. Ich habe einige Leute kennengelernt, ich habe viel recherchiert, ich habe viel Interviews gelesen mit Dirigenten, mit Opernsängern, Opernsängerinnen, ich habe Vocal Coaches befragt und. Also ich habe wirklich das, wow, und habe das so in Häppchen viel auch geschrieben und habe es dann auch lange wirklich immer wieder überarbeitet, weil mir immer wieder dann, als es eigentlich so einmal durchgeschrieben war, es viele Situationen gab, wo mir immer was einfiel, wo ich dachte, ach, aber an der Stelle da wäre das noch besser, wenn das so und so wäre. Also es war wirklich, ich glaube, das war ich bestimmt 3 Jahre oder so mit beschäftigt mit diesem Manuskript. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ja, das kauft doch kein Mensch. Dieses elitäre Thema Oper verstaubt und so, ne, wissen wir alle, das will keiner haben. Und dann habe ich eben auch gedacht, das mache ich, aber es wäre zu schade drum, es in der Schublade versauern zu lassen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich es vielleicht doch nochmal als Self-Publisher, also auch mit den vielen schon veröffentlichten Büchern im Rücken, ist das ein bisschen lukrativer vielleicht. Dann habe ich aber gedacht, okay, aber ich das mache, biete ich es einmal dem Verlag an, bei dem ich eben auch vorher schon Bücher veröffentlicht habe, und habe eigentlich damit gerechnet, die sagen, nee. Und was aber passierte, war, dass die Cheflektorin mich anrief und sagte, ja, ich kaufe das aber nur, wenn du noch ein zweites mit den gleichen Leuten hinterher schreibst.
Oha.
Und dann war ich so ein bisschen gesagt, okay, das ist aber ein bisschen Erpressung.
Ja, ein bisschen Druck auch, ja. Mhm.
Ja, und dann habe ich das erstmal überlegt, will ich das überhaupt, weil ich ja nicht so eine Serienschreiberin eigentlich bin, ne? Und weil ich auch dachte, die Geschichte ist erzählt, und aber wir haben auch so ein bisschen, sie und ich, wir haben ein bisschen darüber gesprochen am Telefon, was man eigentlich so, was man sich vorstellen könnte, wie die Geschichte weitergehen könnte, viele Jahre später vielleicht und. Und ja, und dann habe ich nochmal das dreimal überschlafen, ob ich das wirklich machen will. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, und dann haben wir nochmal kurz über eine Deadline verhandelt, weil dann geht es natürlich darum, bis wann man dann so ein Manuskript fertiggestellt haben muss. Und das hatte ich eben vorher noch nie. Bisher habe ich immer Manuskripte fertiggestellt, und dann habe ich es angeboten. Und ja, und dann eben mal geschaut, ne? Und da war es jetzt so, dass ich dann eine Deadline hatte, bis zu der ich dann praktisch eben das zweite schreiben musste. Und das ist im Moment im Lektorat. Also das wird im August erscheinen, wenn alles so durchläuft, wie es jetzt geplant ist, dann kommt das im August raus.
Aber das stelle ich mir echt stressig vor, es ist ein kreativer Prozess, und da kann man ja nicht immer sagen, also zumindest bei mir ist es so, dass ich nicht immer schreiben kann. Manchmal funktioniert es, manchmal halt auch nicht, manchmal hängt man auch fest. Und dann immer zu wissen, da ist eine Deadline, bis dahin musst du fertig werden.
Boah. Ja, ja, ich Ach, ich habe das gar nicht so, dass ich festhänge, ehrlich gesagt. Also, oder wenn ich festhänge, dann gehe ich raus und gehe eine Runde joggen oder spazieren oder mache irgendwas ganz anderes und verlasse mich darauf, dass mein Unterbewusstsein schon irgendwie dran weiterstricken wird und mir die richtige Idee bescheren. Das, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber es war natürlich so, dass ich mit der Deadline im Nacken habe ich natürlich, ich habe dann irgendwie mir so einen Zeitplan gemacht, ja, bis dann und dann musst du irgendwie so und so viele Seiten geschrieben haben, damit das irgendwie hinhaut oder so, ne? Mhm. Also weil man ja auch, also ich arbeite ja auch so, dass ich schreibe es einmal durch, dann lasse ich es zwei Wochen liegen oder so und gewinne Abstand und dann setze ich mich nochmal dran und gehe es nochmal von wirklich vom ersten bis zum letzten Satz durch und überarbeite nochmal Sachen und schreibe vielleicht hier was dazu, da was weg und so. Und ich dann wirklich meistens, und dann gebe ich es in der Regel nochmal vertrauenswürdigen Probelesern und die mir dann eben auch nochmal so eine Rückmeldung geben, an welchen, wo man auch betriebsblind war oder so, ne? Und dann überarbeite ich es nochmal und dann erst sende ich es ja an den Verlag und dann geht das Lektorat dort los, ne? Also von daher, es war schon so, dass ich teilweise wirklich auch gedacht habe, oh, ich bin im Stress.
Wie schreibst du? Also schreibst du zu Hause im stillen Kämmerlein oder musst du dafür auch raus ins Café, wo viel los ist?
Oh nee, ich kann das gar nicht. Ich brauche wirklich Stille und mein Kämmerlein und es darf auch niemand da sein und Telefon wird stumm geschaltet und ich kann gar nicht schreiben, wo ganz viele Leute und so sind, wo da bin ich dann abgelenkt, ne? Also ich muss wirklich mich in meine Welt da begeben und reinfallen lassen und ich schreibe super gerne zum Beispiel samstags und sonntags morgens um 7.
Oh,
die Welt schläft und ich hab sie für mich allein sozusagen. Still, keiner will was von mir und so. Das kann ich sehr gut. Ja.
Du hast jetzt das Thema DDR erwähnt und das Thema Oper, was da drin vorkommt. Da könnte man ja jetzt meinen, dass du autobiografisch schreibst. Das tust du aber, glaube ich, nicht, ne? Also diese Figuren, die du dir da ausdenkst, oder haben die was mit dir persönlich dann zu tun? Ist das deine Geschichte?
Nee, gar nicht. Also autobiografisch schreibe ich gar nicht. Also abgesehen davon, dass ich nichts schreiben würde, also über einen Ort, wo ich nicht war. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sich so einen Stadtplan von irgendeiner Stadt nehmen würden und dann schreiben und da selber nie gewesen sind oder so. Also ich muss schon überall gewesen sein, wissen, wie es sich da anfühlt, wie es riecht, wie es ist, ne? Und ich schreibe auch nicht über Dinge, die ich nicht selber ausprobiert habe, die ich nicht getan habe. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich keinen Bungee-Jump gemacht habe, würde ich nicht über einen Bungee-Jump schreiben, sozusagen. Also, ne? So. Also, aber das ist ja nicht wirklich autobiografisch und ich bin ja in Berlin eben groß geworden und ehrlich auch wirklich direkt an der Mauer im Westberlin mit Blick auf Todesstreifen und alles. Also ich habe schon natürlich einen Bezug dazu. Ich war aber beim Mauerfall zum Beispiel nicht in Berlin, sondern habe damals in England gelebt. Aber ich hatte eben auch bestimmte noch vorher, noch zu DDR-Zeiten bestimmte Verbindungen in die sogenannte Dissidentenszene. Also ich kann schon ein Stück aus Dingen schöpfen, die mir Menschen erzählt haben. Also es gibt immer in diesem Buch gibt es eben auch die eigentlich die Hauptfigur ist eine berühmte Opernsängerin, die eben als junge Frau nicht in dem Sinne geflohen ist, sondern einfach bei einem Engagement im Westen, was sie hatte, im Westen geblieben ist. Und das hat sie getan, weil sie eben auch Repressalien erlebt hat und weil sie es erlebt hat, dass Freunde von ihr verschwunden sind, auf Nimmerwiedersehen und sie selber so bestimmte Situationen erlebt hat. Und das sind so Sachen, die tatsächlich auch so stattgefunden haben in DDR-Zeiten, die mir Menschen erzählt haben, ne? Und das habe ich dann verwurstelt sozusagen. Aber ich schreibe nicht autobiografisch in dem Sinne. Also, sondern das sind wirklich ausgedachte Personen und ihre Geschichten.
Ich Ich habe jetzt gerade an die kleine Heike denken müssen, die ihre Freundin mit Geschichten bespaßt. Und jetzt ist es ja irgendwie ähnlich. Also Leute erzählen dir ihre Geschichte und du erzählst sie in deinen Worten weiter, ne? So, das
ja,
ich
auch nicht
schön.
Wirklich deren Geschichte, aber so Teile daraus, ne?
Teile davon,
genau. Ich klau immer was bei anderen Leuten gerne mal.
Ja, lässt dich halt inspirieren. Ja, das ist schön.
Ja, das ist so wie Menschen auch mal. Also ich interessiere mich halt generell und das war immer schon so ganz doll für Menschen. Also ich gucke mir dann an, so wie sind Leute drauf, wie ticken die, warum machen die bestimmte Dinge oder nicht und alles, was mir daran spannend erscheint, das das baue ich dann auch gerne mal in so eine Figur.
Was möchtest du deinen LeserInnen mitgeben oder was erhoffst du dir, was deine Geschichten auslösen?
Ah, das ist immer ganz unterschiedlich. Also meistens ist es ja tatsächlich so, dass ich über irgendwas schreibe, wo ich auch eine Lanze für brechen möchte. Also in dem Klang von Mut wollte ich gerne eine Lanze für diese Kunstform Oper brechen. Ich wollte gerne, also ich würde mich super freuen, wenn ich hören würde von Lesern, Leserinnen, dass sie sagen, oh, und ich hatte immer gedacht, ist das alles nichts für mich, aber dann bin ich doch mal in die Oper gegangen oder so, ne? also dieses, und ich nicht nur eine Lanze brechen, sondern auch zeigen, dass es gar nicht so elitär ist und dass es anders ist, als man sich das vielleicht vorstellt. Also, dass es schon einen bestimmten Glamour-Faktor gibt, aber dass es eben, ja, bisweilen mehr Drama hinter der Bühne gibt als auf ihr.
Oh, okay.
Ja, dass es auch da natürlich Situationen gibt, wo alte Freunde oder auch alte Feinde aufeinandertreffen, wo alte Wunden wieder aufbrechen, wo bestimmte Machtkämpfe neu verhandelt werden. Also so das, was wir alle in unserem Leben ja andauernd erleben, das passiert da natürlich ganz genauso, ne? Und also ich möchte halt so ein bisschen, ich hätte, das ist glaube ich meistens in meinen Büchern so, ich möchte immer gerne eine Tür öffnen in eine andere Welt, die man als Leser, Leserin vielleicht noch gar nicht so betreten hat und noch nicht so kennt. Und dass man da mal so reingucken kann und reinschnüffeln und auf so eine ungefährliche Art und Weise ja auch, ne? Und und ich finde auch immer, die Aufgabe von Kunst ist ja auch immer ein Stück gesellschaftlicher Diskurs. Also ich könnte nicht so langweilige, für mich langweilige Love Stories oder so schreiben, ne? Sondern ich habe schon immer auch was da drin, wo ich denke, das ist wo man drüber auch mal reden muss und wo Kunst ja auch oft eine Bühne bietet, egal welche Kunst man betreibt, um Dinge auch mal ansprechen zu können, die so im realen Leben schwer. Also man kann, gerade als Schriftsteller, man kann dann ja so Leute erfinden, die wirklich widerlich sind und widerliche Dinge tun, ne? Und damit kann man das so richtig vorführen. Also in dem Klang von Mut geht's auch ein Stück um die MeToo-Debatte. Also es geht um Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt, die an der Oper eben auch natürlich stattfindet. Es geht aber eben auch darum, welche Haltung nehme ich ein als Person? Also sage ich was oder denke ich lieber an meine Karriere und halte die Klappe, ne, und mache mit? Da gibt's halt, weiß ich nicht, und ich finde das wichtig, dass man darüber, ich finde das wichtig, dass man darüber schreibt.
Das ist voll spannend. Ja, klingt nach vielen Denkanstößen, die du da
hoffe ich
kannst. Ja, wie ist denn das Feedback? Was kommt denn so zurück?
Es gibt einige Leute, die wirklich auch, also einige Leser, Leserinnen, die dann wirklich auch gesagt haben, Mensch, ich habe erst gedacht, so Oper und so, das ist ja jetzt gar nichts für mich, aber ach, das ist ja total spannend und vielleicht gehe ich da doch mal hin und ist ja alles anders, als ich gedacht hätte oder so, ne? Es gibt auch viele, die gerade dieses TDR-Thema dann spannend fanden und gesagt haben, da sind sie vielleicht, also gerade jüngere Leser, Leserinnen, dass sie sagen, da war ich ja noch nicht mal geboren und oder ich war ein kleines Kind oder so, ne? Und habe das gar nicht miterlebt und oh, wie spannend ist das, mal darüber was anderes zu hören, als das, was man in der Schule und in den Geschichtsbüchern dann eben so hat, ne? Das ist so viel Feedback eigentlich, ja, und aber da ist ein bisschen Liebesgeschichte drin, daran sind sie dann auch immer alle sehr interessiert.
schön, wie du gerade die Augen gerollt hast dabei. Naja, muss halt auch sein.
Nein, es ist eine schöne Liebesgeschichte, die da drin ist zwischen einem Opernsänger und einer jungen Frau, die eigentlich bis dato mit Opa eben gar nichts am Hut hat und nichts damit zu tun haben möchte. Und dann verlieben die sich. Und das ist nicht ganz einfach.
Aber das ist doch auch schön, sowas bringt ja auch, gibt ja auch so einen Anker für den Konsumenten, sage ich mal. Also wenn du jetzt nur so ein als Thema DDR und Oper hättest und da ganz trocken drüber berichten würdest, dann ist es ja fast schon ein Sachbuch, ne?
Ja.
Aber durch diese Geschichte und die Charaktere hat man ja dann wirklich eine Geschichte, an die man auch von Emotionen her anknüpfen kann, so.
Ja, auf jeden
Fall. So sehe ich das.
Es gibt ein junges Mädchen, es gibt Lissy, die ist 10 Jahre alt in dem Buch und die hat zu Anfang des Buches gerade eine, glaube 5 oder 6 in Musik kassiert, weil sie nicht vorsingen wollte. Und kommt aber in dieser Situation ihrer Mutter damit mit diesem Projekt Kinderoper an der Staatsoper, dafür möchte sie jetzt vorsingen und alle fallen natürlich aus allen Wolken und sagen, Lissy, du singst nie. Ja, so irgendwie, ne? Was? Und ich glaube, das ist so, also die ist meine Figur gewesen, um praktisch so diese Tür aufzustoßen und zu sagen, so, ne, da geht jetzt jemand hin und sagt, ich will das unbedingt machen, ich will das. Und die Mutter fragt sich eben auch erst, geht's jetzt ums Kostüm und das ganze Verkleiden und den ganzen Kram oder worum? Aber nein, der Lissy geht's ums Singen, ne? Und die Lissy ist dann eben auch im zweiten Teil, der spielt dann eben viele Jahre später. Da ist sie diejenige, die dann das Gesangsstudium anfängt. So.
Ah, cool.
Also sie bleibt dabei.
Kleiner Teaser, genau.
Kleiner Teaser, genau.
Und apropos singen. Ja, genau, du singst ja auch. Du bist Altistin im Apollo-Chor der Staatsoper unter den Linden. Ich habe gelesen, dass das schon ein ganz schön alter Chor ist. Also den gibt's schon seit 46, glaube ich, also so ein Nachkriegsprojekt. Seit wann bist du da Mitglied?
Ich bin noch gar nicht so lange dabei. Moment, 2019, also...
Auf 4 Jahre jetzt, ja.
Ja, da lag ja viel Corona dazwischen.
Ja, das stimmt. 4 seltsame Jahre, ja.
Genau, aber wir hatten Glück, wir konnten trotzdem vieles tun.
Mhm.
Ja, aber so lange bin ich jetzt da dabei, genau.
Was ist das für ein Chor? Wo wird der eingesetzt in der Staatsoper? In verschiedenen Produktionen?
Das ist in letzter Zeit leider nicht passiert, würden wir aber schön finden, wenn. Und gibt's jetzt auch wieder, also die Herren, jetzt sind's leider nur die Herren, die jetzt in ein paar Wochen im Fliegenden Holländer den Geisterchor machen werden.
Oh, cool.
Ja, ja, wir sind auch ein bisschen neidisch.
Ja.
Gerade wir Altistinnen haben immer gesagt, wir können auch Tenor singen, so ist das nicht. Ja, aber es gibt auch Hoffnung, dass wir andere, aber wir haben eben auch einen Ei, also wir sind eigentlich so als Zusatzchor gedacht, natürlich, für Produktionen, wo man eben einen sehr großen Chor braucht und der Staatsopernchor uns praktisch dann dazu brauchen würde. Wir haben aber eigene Projekte, machen eigene Sachen, also wir machen eigene Konzerte, also so auch jetzt am kommenden Montag zum Beispiel haben wir ein Konzert in der Staatsoper, also das machen wir so immer zweimal im Jahr ein eigenes Konzert, dann haben wir immer noch ein Weihnachtskonzert, was wir auch machen. Und wir haben in den letzten Jahren waren wir immer der Chor Kammeroper Rheinsberg. Also nicht alle von uns, sondern die den Wahnsinn mitmachen, freiwillig. Weil das macht man ja neben seiner normalen Arbeit und. Das ist schon, das ist schon amtlich. Aber das haben wir gemacht. Also im 2019 war es Cimarosa, 2020 war nichts wegen Corona, 21 war dann Leonore, die alte Fassung von Fidelio von Beethoven und letztes Jahr haben wir die Verkaufte Braut gemacht, ja.
Wie bist du zu dem Chor gekommen?
Ich bin bei einem Saisoneröffnungsfest, die Staatsoper macht immer, wenn sie aus der Sommerpause kommt, ein Saisoneröffnungsfest, so einen Tag der offenen Tür, da kann man sich da im Haus frei bewegen, kann ins Kostüm, in die Requisite und, das ist ganz spannend. Und da findet natürlich auch viel Musikalisches statt, also da wird, ja, da singen Leute, da wird musiziert, da gibt's kleinere Konzerte. Und da war in dem Fall so ein Mitsingen, also nach dem Motto, wir, der Apollo-Chor, die studieren mit dem Publikum ein kleines Chorstück ein und dann verteilt sich der Apollo-Chor quer durchs Publikum und dann kommt der Staatsopernchor auf die Bühne und dann singt man das alles gemeinsam, so ein Mitsingen. Und das fand ich natürlich mega spannend, dachte, oh, da machst du jetzt mit, das ist ja cool, so, ne? Und dabei wurde halt auch klar gesagt, dass der Apollo-Chor Mitglieder, Mitsänger, Mitsängerinnen sucht. Und dann habe ich gedacht, wow, das wäre es ja jetzt. Ne? Und dann habe ich mich dort eben per Mail gemeldet und dann hieß es, ja, ich könne einfach mal vorbeikommen. Und das Prozedere ist dann halt, dass man kann zu ein paar Proben kommen und man darf dann auch gleich mitsingen. Also setzt sich mitten dazwischen, kriegt Noten in die Hand gedrückt und darf mitsingen. Und irgendwann muss man halt vorsingen. Und
tatsächlich. Oh, ja. Krass.
Nicht vor dem ganzen Chor, nur vom Chorleiter, aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen wie, oh Gott, es geht um alles, um Leben, Tod und überhaupt, ne? Und überhaupt vorsingen, oh je, einzeln, oh schrecklich. Ja, man muss vorsingen und dann wird halt entschieden, ob man dabei ist oder nicht.
Und du bist dabei geblieben, yay.
Ja, ich werde es nie vergessen, diesen Abend, das war nach einer Chorprobe und ich habe dann halt mit unserem Chorleiter, mit dem Arthur im Chorprobensaal alleine und er saß am Flügel und ich habe halt gesungen und habe gedacht, oh mein Gott, es geht eigentlich um nichts, es ist ein Hobby, aber es ging um alles, es ging um Leben und Tod in dem Moment, ja.
Ja. Geht ihr auch auf Reisen als Chor oder seid ihr hauptsächlich in Berlin?
Also wir sind leider hauptsächlich in Berlin. Wir würden alle total gerne auf Reisen gehen. Naja, alle vielleicht nicht, aber ja, und Rheinsberg ist immer so ein bisschen wie Reisen, ne? Also da, wenn wir Kammeroper Rheinsberg machen, dann ist natürlich viel hin und her gependelt und dann gibt's aber auch, es gibt immer vorher natürlich so Proben, wo wir dann auch in Rheinsberg übernachten und zwischendurch bei den Aufführungen, wenn wir an zwei Tagen hintereinander Aufführung haben, dann bleiben wir auch in Rheinsberg, also... die Partys sind legendär.
Ja, das klingt voll schön, weil ich könnte jetzt natürlich auch noch fragen, warum singst du im Chor und warum willst du nicht quasi Solistin sein in der Oper oder so irgendwas? Aber ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, wie geil so ein Chor ist. Ja. Also ich singe halt auch hobbymäßig in einem ganz kleinen Chor. Wir sind nur so 20 Leute, hobbymäßig. Und das ist so eine tolle... ein tolles Gefühl, mit anderen zusammen zu singen und die eigene Stimme geht da eigentlich so ein bisschen unter in diesem ganzen Klang und ich finde das so schön. Also das ist irgendwie so was ganz Eigenes nochmal, als wenn man ja als Solist da irgendwie vorne steht und eine Riesenverantwortung trägt und dann auch noch entertainen muss und nicht nur die Töne treffen, so.
Ja, ich finde vor allem, also viel Verantwortung in so einem Chor ist auch, wo das Publikum es ja eigentlich immer gar nicht so weiß, aber gibt eben so Sachen, wie man muss so perfekt zusammen sein. Also es gibt ja, weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Gott singt und nicht alle gleichzeitig T machen, dann gibt es so T.
Ja.
Also so.
Dann geht's T, genau.
Genau. Und wir, also bei dem Konzert, was wir jetzt zum Beispiel machen, ist es auch so, dass wir... wir machen lauter Mendelssohn-Bartholdy und wir machen zweichörige Sachen von Mendelssohn-Bartholdy zum Beispiel. Also wir uns als ein Chor in zwei Chöre aufteilen. Das wird mega spannend. Ja, wir machen auch ein bisschen was aus dem Elias, was eigentlich für Solisten geschrieben ist, was wir jetzt als Chor machen und so. Also ich finde immer dieses Vielstimmige. Also wir sind eben dann fähig dazu, achtstimmig zu sein. Also eben Sopran 1, Sopran 2, Alt 1, Alt 2 und so weiter zu haben. Und wir machen auch solche Stücke. Und dieser Klang, der dann entsteht, wenn du diese Vielstimmigkeit hast, auch überhaupt dieses Gefühl, finde ich, dass da so etliche Leute zusammenstehen, Schulter an Schulter und sowas Schönes produzieren können und wo jeder wichtig ist, aber keiner hervorsticht. Also ich finde, das ist total schön an Chor. Es gibt diese Momente, wo das so ein Herzschlag, ein Atem ist und die sind so beglückend. Also
oh, das hast du voll schön ausgedrückt. Ja, ich habe gerade voll Gänsehaut bekommen. Genau so ist das. Leute, singt im Chor, das ist total geil.
Auf jeden Fall. Ich habe gelesen letztens erst, dass Forscher herausgefunden haben, dass wenn Leute zusammen im Chor singen, wird das gleiche Hormon ausgeschüttet wie beim Sex. So.
Na, also ist ja noch mehr Grund, im Chor zu singen.
Genau. Also deswegen kriegt man so ein Familiengefühl, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil dieses Hormon halt da ist.
Ja, geil.
Das ist irre.
Ich hatte noch gelesen, dass du gerne Neues ausprobierst, sowohl privat als auch als Autorin. Wie äußert sich das? Hast du da so ein Beispiel, wo du mal gesagt hast, so, das mache ich jetzt einfach?
Ja, ja, ich mache immer so Sachen, wo ich denke, okay, wo die Angst ist, ist der Weg, ne? So Sachen wie, genau, so Sachen wie Bungee Jumping, wenn einer sagt, okay, dann denke ich, okay, habe ich total Schiss, aber mache ich jetzt, ne?
So. Hast du schon gemacht, ja, Bungee Jumping?
Ja, ja.
Ach so, okay.
Der Adrenalinkick ist super. House Running ist auch total schön.
House Running, was ist
ja,
das?
Ja, da hast du, da bist du so gesichert, aber du kippst so über die Fassade drüber und dann kannst du die Fassade runterlaufen, ne?
Ach du Scheiße, sowas machst du?
Ja.
Wow. Okay.
Oder Tauchen zum Beispiel, da habe ich auch gedacht, ach du grüne Neune, ne? Irgendwie so und dann auch noch auf den Malediven tauchen mit Haien, ach du Scheiße, ne? Irgendwie so.
Alter, okay, das ist halt krass.
Aber dann denke ich immer, okay, ich probiere das mal aus, wird schon schief gehen.
Ja, finde ich aber voll beeindruckend, weil es gibt ja so viele Leute, die so viel von vornherein immer ausschließen und Nein zu allem sagen und so verschlossen sind und das finde ich immer so schade und ich finde es total erfrischend, mal jemanden zu haben, der einfach sagt, na, ich mache das, ja, ich sage ja.
Ja, ich sag dann, schrei dann oft ja und denke hinterher, sag mal, bist du irre?
Ja, natürlich. Ich glaube dir auch, dass du da wahrscheinlich nicht einfach so von diesem Hochhaus hüpfst und denkst, na ja, okay, sondern dass da schon eine Hürde ist, aber du probierst es aus, ne, testest die Limits. Das ist doch spannend.
Ich liebe Grenzüberschreitungen. Das war, glaube ich, schon als Kind so. Ich mag es, also weil man ja mit jeder Grenzüberschreitung immer die eigenen Grenzen dann auch wieder erweitert. Also wenn ich irgendwas tue, wo ich denke, oh, da habe ich total Angst vor und ich mache das, das gibt einem ja auch ein tolles Gefühl, wenn man es dann geschafft hat, so ein Abenteuer, was du bestanden hast, so, ne, das fängt als Kind an, wenn du, weiß ich nicht, auf dem Rodelberg stehst mit deinem Schlitten und denkst, ach du grüne Neune, hier geht's aber steil runter und da unten ist auch dieser Baum und dann fährst du doch da runter und es geht gut, ne, irgendwie so. Und das habe ich mir, glaube ich, aus meiner Kindheit eben auch so ein Stück bewahrt, dass ich immer so Dinge dann denke, ich vertraue dann auch darauf, ach, wird schon irgendwie schief gehen, ne? So, mir wird schon nichts passieren und dann mache ich das einfach und dann hinterher bin ich so glücklich, dass ich was gemacht habe, und oft erfährt man ja auch sowas über sich selbst, ne? Du machst irgend sowas und dann erfährt man irgendwie Dinge über sich selbst und merkt, wie es einem eigentlich geht bei Sachen und wo man vielleicht irgendwelche Eigenschaften hat, die man gar nicht von sich kannte. Also ich weiß, meine erste Afrika-Reise, da habe ich hinterher gedacht, okay, ich wusste gar nicht, dass ich so ein Abenteuergehen habe. zu Fuß durch die Savanne fand ich dann irgendwie super. Ja.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch ausprobieren? Oder also ich habe jetzt an Fallschirmspringen gerade gedacht, aber das hast du wahrscheinlich auch schon gemacht.
Ja, so ein Tandem-Ding habe ich schon gemacht, ja, ist total schön.
Ah ja, hast du schon gemacht. Okay, gut.
Das ist total schön. Mhm. Ich würde zum Beispiel super gerne, also wenn mir einer die Möglichkeit geben würde, mal selber zu fliegen, also so ein Flugzeug oder so zu fliegen oder irgend sowas, das fände ich ziemlich cool. So Gleitschirm fliegen, so als Tandem, das würde ich auch gerne nochmal ausprobieren, weil ich denke, das ist bestimmt irre. Ja. Und dann denke ich, ach, es kommen bestimmt noch andere Dinge um die Ecke, von denen ich jetzt noch gar nichts weiß, aber wenn ich sehe, das kann man mal tun, dann, wo ich dann denke, ja, muss ich machen.
Und wirkt sich das dann irgendwie auch auf deine Kunst aus? Machst du das da auch, dass du irgendwie Grenzen auslotest?
Oh ja, ich glaube schon. Also also ich habe ja auch zum Beispiel zwei Bücher geschrieben, die so Polit-Thriller sind, ne? Das Livestream und die Nulllinie. Und das war sehr grenzüberschreitend. Also vor allem Livestream war sehr, das war das erste, was ich in diesem Genre geschrieben habe. Und das war sehr grenzüberschreitend, weil da habe ich das wirklich echt geschafft, mir eigene Albträume zusammenzuschreiben. Also ich habe dann wirklich nachts schlecht geträumt und war sehr erstaunt auch über mich, dass ich dachte, mein Gott, dass so viel Grauen in mir steckt. Also dass ich sowas erfinden kann, Menschen, die so schreckliche Dinge tun und so brutale Dinge, und dass ich also so viel Gewalt produzieren kann, das wusste ich von mir nicht. Also, und das hat mich auch ein Stück erschreckt, ne? Also ich habe dann eben die Nulllinie noch geschrieben. Eigentlich war das mal so ein bisschen so angelegt, dass das eine Serie werden könnte, um die Journalistin, investigative Journalistin Marlene drumherum. Und ich nach der Nulllinie, also nach zwei Dingern, habe ich gedacht, nee, das ist mir echt zu viel. Das war mir zu heftig. Ja.
Ja, echt beeindruckend. Deine Power, sehr, sehr cool. Ich setze auf jeden Fall mal in die Shownotes dieser Folge deine Webseite. Da findet man nämlich all deine Romane, auch in den neuesten, über den wir jetzt gesprochen haben. Und du hast auch, bist auf Social Media, glaube ich, sehr vertreten, ne? Facebook, Instagram, Twitter findet man alles. Das setze ich gerne mal in die Shownotes. Das nächste Projekt ist jetzt quasi der zweite Teil. Der kommt im August, hast du gesagt.
Genau, der wird dann heißen, also er hat schon einen Titel, noch kein Cover, aber einen Titel. Schon gelistet, so. Der wird dann heißen, einsam funkelnd in tiefer Nacht.
Okay.
Ja, das ist wirklich, ohne zu spoilern, das wirklich Tolle an diesem Titel, der wirklich jetzt nicht alleine auf meinem Mist gewachsen ist, sondern der so ein Ping-Pong-Spiel war, mit so ein Brainstorm-Ping-Pong mit meiner Cheflektorin beim Verlag, die einen tollen Job macht, die Frau. Das Tolle an diesem Titel ist, dass ich dann denke, wenn man dieses Buch gelesen hat am Ende, dann wird man als Leser, als Leserin denken, okay, jetzt verstehe ich, auf wie vielen Ebenen dieses Buches, dieser Titel passt. Ja, der ist wirklich toll entstanden. Also ich hoffe, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Coverentwürfe, ne, weil das ist ja immer sehr wichtig, so Titel und Cover, das muss auch toll zusammengehen. Ja. Und dann glaube ich, dann kann das ganz wunderbar werden.
Cool. Und mit dem Chor ist jetzt ein Konzert, wobei, wenn diese Folge online geht, dann war dieses Konzert schon. Aber man kann sich auch über den Chor nochmal informieren. Und wenn du sagst, ihr habt ja auch häufiger Auftritte, vielleicht hört ja jemand aus Berlin zu und hat Lust, da mal sich was anzuhören.
Ja, also ich...
Mal in die Oper zu gehen.
Mal in die Oper zu gehen ist super, aber auch der Chor, also was wir auf jeden Fall wissen, ist am 17. Dezember, yay, Weihnachten.
Ja, gut.
Da werden wir ein Weihnachtskonzert in der Gethsemane-Kirche in Berlin singen. Das ist ja die berühmte Kirche, da haben wir auch 2019 schon und vorher haben die auch schon da x-mal gesungen, also so, das ist, also vor meiner Zeit, das ist so ein bisschen auch Haus- und Hof-Konzert und das wird sicherlich sehr, sehr schön auch, ja.
Cool, super. Ja, schön, ich werde jetzt langsam am Ende meiner Fragen, ich habe immer noch eine letzte Frage, soll ich die mal stellen?
Ja, klar.
Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nee, okay. Was wünschst du dir?
Oh, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir tatsächlich eigentlich, dass diese Welt wieder eine friedliche wird. Das ist das Erste, was mir einfällt. Ich finde das ganz entsetzlich, weil ich, mein Gott, also ich hätte nie gedacht, dass ich das erlebe, Krieg mitten in Europa quasi, ne? Also so, dass, und ich finde das, wir kriegen das hier in Berlin ja auch, wir haben das von Anfang an sehr, 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 sehr stark mitbekommen, weil eben viele Ukrainerinnen hier angekommen sind und auch so hochtraumatisiert und verstört und das, ich denke, das ist, also das ist ja nicht nur das, sondern diese ganze Welt scheint, ich habe manchmal so den Eindruck, wir befinden uns so, als würden wir so alle so irgendwie seitwärts in den Abgrund rasen gerade, ja, also wenn man auch mitkriegt jetzt in China, Taiwan und was nicht noch alles. Und ich denke immer, das ist so schrecklich. Warum schaffen wir es Menschen? Also ich würde mir das wünschen, dass wir Menschen das schaffen, wieder irgendwie zueinander zu finden und einander zuzuhören und in unserer Unterschiedlichkeit irgendwie nicht nur zu akzeptieren, sondern das auch als Chance und als Bereicherung zu empfinden. Und und dann, glaube ich, könnte man auch Waffen niederlegen, ja. Und das wäre mein größter Wunsch, so. weil ich für mich persönlich denke, ich habe so viel erreicht in meinem Leben und alles gut, ne? So, ich habe mehr geschafft, als ich je gedacht hätte, so mit x veröffentlichten Büchern und den alten Traumopernsängerin, den ich begraben hatte, jetzt praktisch so spät doch noch kann ich den leben. Also ich, für mich persönlich gibt's da gar nichts, wo ich sagen müsste, ach, das bräuchte ich unbedingt noch in meinem Leben. Mhm. Das ist schon okay, wenn das so in etwa weitergeht. Aber für die Voll Welt schön. Würde ich mir mehr Frieden wünschen.
Ja. Schön, schließe ich mich an. Und ich möchte gerne noch erwähnen, dass hinter dir im Regal ein Schild steht, da steht Kultur verbindet alle. Das finde ich sehr schön. Ist auch ein gutes Motto für diesen Podcast.
Ja, weil das war tatsächlich zu Corona-Zeiten das war ein Konzert, ein Demo-Konzert, was der Chor der Deutschen Oper initiiert hat. Mhm. Und mit dem Chor Staatsoper und uns und dem Rias Rundfunkchor zusammen vor dem Gendarmenmarkt haben wir diese Demo gesungen unter diesem Motto.
Ah, ich sehe auch gerade, da ist ein Hashtag noch vorne dran. Genau. Das war unter dem Hashtag dann genau. gelaufen. Und das sehr schön.
War super, ja. super schön. Also wir mussten tatsächlich mit Abstand draußen auf dem Gendarmenmarkt mit Maske.
Wow.
Und wir haben nicht ein einziges Mal zusammen geprobt, sondern der Chor der Deutschen Oper, die haben halt gesagt, die und die Stücke haben die Noten rumgeschickt. Wir haben, alle haben diese Noten einstudiert. Also es waren natürlich bekannte Sachen dabei. Das war Pensiero natürlich, ne? Also Gefangenenchor. Aber es waren noch andere. Und dann, jeder hat das für sich einstudiert und wir haben das völlig ohne Probe dann da gestanden und gesungen.
Es gab so magische Momente irgendwie in den letzten Jahren, gell? Also das kann man irgendwie, es fühlt sich für mich alles schon so weit weg an oder ja. wie so ein Traum, der irgendwie gar nicht richtig stattgefunden hat. Aber ja, so Momente, wo dann plötzlich wieder alle beieinander waren, das war so krass. Egal, ob man Maske auf hatte, gefroren hatte oder sonst irgendwas. Hauptsache wieder was zusammen erleben. Das war so,
ja, genau.
so wichtig. Ja,
und gerade ja. Musik. Also ich fand dadurch, dass die Theater und alles zu war, also immer wenn man irgendwo Musik erleben konnte, dann hat man gemerkt, wie sehr man das vermisst. Also dass Musik ja. so wichtig für die Seele ist und eben auch eine Sprache, die ganze Welt verbindet eigentlich. Ja,
ja, so ist es. Ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Heike.
Oh, ich habe dir zu
ganz,
danken.
Ganz, ganz toll, was du machst. Hab dir total gerne zugehört. Und ja, ich wünsche dir alles Gute rundum und freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich freue mich, dass du das gemacht hast. Das ist irgendwie eine tolle Plattform, mir so zu bieten eben auch. Und das war auch ein super angenehmes Gespräch. Also ja, ganz toll.
Das freut mich. Gerne. Genau. Schön. Euch da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet in den Shownotes auch alle Links zum Backstage-Podcast. Schaut da gerne mal vorbei. Ich bin immer gespannt auf euer Feedback, Kommentare und freue mich natürlich über eure Unterstützung. Apropos unterstützen, was ich schon lange nicht mehr erwähnt habe, ist, dass es ein Hörspiel mit meiner Stimme gibt. Hurra, wir spielen ein Konzert, ist ein Kinderbuch von Marie-Louise Dingler, das ich zu einem Hörspiel vertont habe. Das findet ihr im Shop von The Twilins. Ihr könnt aber auch einfach den Link in den Shownotes klicken, da kommt ihr direkt zur Seite Unterstützen und da findet ihr alle Möglichkeiten. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!